Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Am vergangenen Dienstag ist Brigitte Kronauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Um dieser großen Schriftstellerin zu gedenken, hören Sie eine Lesung von Brigitte Kronauer aus dem Band Die Tricks der Diva. Die Erzählung heißt Im Gebirg.
Hornochse. Das böse, sehr böse Wort. Immerhin ist Schluss mit der Stolperei. Er hat die tückischen Baumwurzeln hinter sich. Zwischen den Felsbrocken, auf dem steilen, aber sonst ganz braven Weg, darf er sich fühlen wie ein Tier, das für seine lauernden Muskeln endlich Auslauf bekommt. Der kleine Lackaffe. Er kennt zwar die Gegend nicht, aber Hemd und Hose sind geröllgrau, der Rucksack leicht, kein Gramm zu viel darin. An den Schuhen gibt es nichts auszusetzen. Nur etwas wenig Knöchelschutz vielleicht. Frisch eingekleidet für die Bergwelt. Alles passt. In die Freiheit, in die Höhe, fort, fort in die schöne, steinige Einsamkeit. Ja, ja, in die Menschenleere. Warum nicht? Aber da staunt er nun doch gewaltig. Die Alpenkühe mit den Glocken am breiten Lederband, wie er es im Buch gesehen hat, Sahnig und Nougatbraun, die treuen, pelzigen Ohren, kommen plötzlich in Scharen aus der Einöde herunter, ihm entgegen in breiter Front. Wo sie nur hintreten können, ohne sich zu verletzen, ohne in den tiefen Wildbacheinschnitt zu stürzen, da sind sie auf einen Schlag. Er ist mitten unter ihnen und interessiert sie nicht. Keine wendet ihm das Auge zu, das wunderbar von schwarzer Linie umschlungene. Ein junger Mann trägt einen Stecken, ist mal hier, mal dort, ruft auch manchmal Hu oder Wu, Nu und Heu. Schon wissen die Kühe Bescheid, rücken enger zusammen in der abwärts flutenden Herde. Keine strauchelt im gefährlichen Gelände. Der Sen grüßt Herbert mit dem Ausruf Gru, Heu oder Gru, bleibt keinen Moment stehen bei ihm, bei Herbert. So heißt er ja, Herbert, der in seiner sehr gut zur Umgebung passenden Kleidung, die ihn nahezu unauffindbar macht, in die Höhe stürmt. So gut er kann. Herbert, nicht Hornochse. Hornochse, sagt sich Herbert, als er durch die Kühe hindurch ist. Das war das erste und das letzte Wort von Frau Mafelukow, so hat sie ihn eindeutig genannt. Es ist 2 Stunden her, er kommt nicht darüber hinweg. Eine weite Reise hat er gemacht, um sie wiederzusehen, hier im Gebirge, wo sie, um sich einen mysteriösen Wunsch zu erfüllen, wohnt in ihrem Alter, indem er sie kaum wiedererkannt hat nach den Jahren im Flachland. Da sitzt sie vor einem Holzhaus zwischen 3 Frauen, die Karten spielen und hält einen Stoffhund auf dem Schoß, lächelt ihn nicht an, als er sie endlich nach vielem Herumfragen entdeckt hat, sagt nur Hornochse. Die 3 anderen Frauen haben geschmunzelt. Gott, was haben die geschmunzelt? Er mochte sie nicht leiden. Verfolgten kalt, wie er rot wurde. Ohne mit dem Kartenspiel aufzuhören, erklärten sie ihm, dass Frau Mafelukow durch ihre Krankheit oft das richtige Wort nicht treffe. Sie meine, Herbert, da solle er ganz zuversichtlich sein, könne aber nur das andere Wort herausbringen, das mit demselben Anfangsbuchstaben, Hornochse. Hat er sie nicht in Wirklichkeit im Stich gelassen? Sie hielt zwar recht weltläufig Karten in der Hand, aber wohl nur zum Schein, nicht wie die anderen. Ganz dünn war sie, Frau Mafelukow, das Köpfchen so zart zwischen den mageren Schultern, die Ohren so groß zu beiden Seiten der Brille. Sie rührte sich nicht vom Fleck, wie angebunden. »Tante Lilligi«, hat er da gerufen, damit sie sich besser erinnerte an die Zeit, wo sie noch mit ihnen allen lebte. In seiner, in Herberts Familie. Da gab sie dem Stofftier einen Klaps und flüsterte kläglich, Hornochse. Was für hässliche 3 Frauen in ihren altertümlichen Kleidern. Sie schienen durchaus über körperliche Kräfte zu verfügen und hatten aus lauter Bosheit die wenigen staubfarbenen Haare platt um den Schädel frisiert. Dadurch wirkten die Köpfe kahl wie die von Männern. Aber jede hatte das Kinn angepresst über einem feist rechthaberischen Busen. darunter eisern die Hände mit den Spielkarten. Diese Hände, das sah man gleich, mochten manches Schweinlein gemetzelt und manchem Gänschen das Federkleid ausgezogen haben. Alle drei hörten mit dem Feixen gar nicht mehr auf. Frau Mafelukow aber wirkte zwischen ihnen wie ein kleiner, greiser und daher entmachteter Geistlicher. Ob er ihnen nicht etwas von ihr erzählen könne? Seit ihrer Krankheit wohne sie eigentlich nicht mehr bei sich in den eigenen vier Wänden. Sie drei hätten sich ihrer, die ja hier eine Fremde sei, angenommen, wüssten jedoch kaum etwas aus ihrem Leben. Herbert musste beschämt bekennen, dass es bei ihm nicht anders war, dass sie, seit seiner Kindheit ein unechtes Familienmitglied, kaum über sich gesprochen habe, eigentlich nur ein einziges Mal. Auch wohl von niemandem danach gefragt worden sei, immer jedoch Geschichten erzählt habe aus seiner, Herberts Familie, zu aller Begeisterung. Sie war eben von Anfang an da, hat Herbert gestottert. Es sei schmerzlich für ihn, dass ausgerechnet sie, das wandelnde Gedächtnis seiner, Herberts Familie, nicht mehr regulär sprechen könne. Allerdings, im Stillen, muss sich Herbert da nicht eingestehen, dass er sie ja gerade in den letzten Jahren gemieden hat, weil er nicht ewig die Wiederholung immer desselben hören wollte? Und dann plötzlich gar nichts mehr. Ein solcher Kahlschlag endgültig in ihrem zuverlässigen Gehirn? Was sollten ihn die drei Weiber, die grinsenden Brocken, stören? Er wollte unbedingt versuchen, das Licht seiner Kindheit, Liligi Mafelukow, zu beleben und nun rückwärts und umgekehrt ihre eigenen Geschichten frisch in Liligis Kopf erwecken. Vielleicht waren es ja Einrichtungsgegenstände unter ihren Schädelknochen, die nur angeleuchtet werden mussten. Das wird Herbert so einfallen, während er, vom Steigen nun doch schwitzend und schwer atmend, das Knattern in der Höhe hört. Eine Kuh fliegt durch den Himmel, ha, strampelt mit den Beinen in der Luft, die Flügel sind die eines Hubschraubers. Das wäre früher was für Liligi gewesen, sagt er sich. Die Kuh wird nicht weit von Herbert auf einem waagerechten, von einer Bodenwelle für ihn verdeckten Wiesenstück abgesetzt. Als er daran vorbeikommt, jausen etwas abseits fröhliche Männer in kreischend roter Notdienstuniform. Und das abgestürzte Kälbchen steht ratlos mit verbogenem Vorderbein ganz für sich. Ungewarnt, ohne Erklärung an langer Leine durch den leeren Himmel gesaust. Und jetzt? Was wird aus ihm? Ruft Herbert den Männern zu. Sie wissen es noch nicht. Das Kälbchen starrt benommen vor sich hin und erwartet in Verlegenheit, ja Demut, was die roten Männer beschließen werden. Herbert ahnt halbwegs, dass es die letzten Menschen sind, die er auf seiner Wanderung, höher und höher, grauer und kühler, zu sehen bekommt. Die drei Weiber mit ihren Spangen vor dem Hals, die mag er jedenfalls nicht leiden. Die brüten was aus, die schmunzelnden Klötze. Die will er mit jedem Schritt hinter sich lassen, wegstapfen und wegstampfen. Auch Frau Mafelukow haben sie so eine Brosche unterm Kinn verpasst. Warum bloß? Die dickste der Frauen im schwarzen Kleid mit Hunderten von Gänseblümchen drauf, was sollte das sonst sein, hat ab und zu die Lehne von Liligis Stuhl getätschelt, als wäre sie es selbst. Dann macht es die andere Nachbarin genauso. Wie ein glatter Stamm fuhren bei der Hals und Gesicht in einem Stück aus dem Körper heraus. Frau Mafelukow aber, die tat plötzlich den Mund auf und sang mit ihrer hellen Kirchenchorstimme »Im Gebirg, im Gebirg«. Nichts weiter. Immer dann, wenn die Frauen die Stuhllehne streichelten. »Sie weint nicht. Das sieht nur so aus. Es ist die Lähmung«, sagte diejenige Frau, an deren schwarzem Kleid alles über und über mit weißer Litze eingefasst war. Daraufhin schluckten sie alle ruckartig. Ein Beben der Kehlsäcke und auch Frau Mafelukow bebte unterhalb des Kinns nachahmend ein wenig mit. Herbert wäre schon da gern ausgerissen, nein, das gefiel dem kleinen Lackaffen nicht, aber er wollte auch nicht dulden, dass Liliges Gedächtnis, das Gedächtnis seiner Kindheit, einstmals strahlend starr ohne Erosionsspuren, so ganz und gar zermahlen war. Aber, fuhr die Frau mit der vielen Litze fort, sie lacht auch nicht, das sieht wieder nur so aus, wieder die Lähmung, nicht sonst. Sie schluckten bestätigend, als würden sie kleine, schmackhafte Frösche runterwürgen. Im Gebirg, sang Liligi, aber nur, weil man ihre Stuhllehne berührte. Habe ich da nicht, sagt sich Herbert im Steigen, im flüchtigen Lauschen auf die munter, wie kichernd rollenden Steinchen unter seinen Füßen, habe ich da nicht einfach angefangen, ihr die eigenen Geschichten, wie man sagt, vor Augen zu rufen? Tante Liligi, weißt du noch, weißt du nicht mehr die Sache mit dem großen weißen Hintern in der Hecke? Der Hintern, der immer auf und nieder hüpfte, aber schließlich hoch, tief, einer herzensguten Frau gehörte, die sich mit ihrem Sonntagsanzug in den Liguster geworfen hatte und mit ihren Sprüngen versuchte, über die Hecke weg Plastikfetzen vom Seerand zu fischen, damit die naschhaften Enten und jungen Schwäne, die alles verschlingen wollen, nicht daran zugrunde gingen? »Mutter«, antwortete Frau Mafelukow, ob sie vielleicht aus dem Baltischen kam, darauf mit fester Stimme. Vor Herbert wurde der große Felsturm allmählich zu einer gebauten Burg, zu einer fahl verklärten Festung vor einem finsteren Schicksalshimmel. Er hatte ihr dann erläutert, die Hopsende sei eine wildfremde Person gewesen. Wollte er nicht uneigennützig sein und die lieben alten Geschichten seiner eigenen Kindheit auslassen, stattdessen von Tieren, die Liligi immer so gern gehabt hatte, reden? Erinnerst du dich an Herrn Rosen? Eines Tages ist dir im Wald ein herrliches weißes Pferd ohne Zaumzeug entgegengelaufen, dahinter ein Pony, zwei Hunde und eine Katze. Zum Schluss ein rüstiger, wenn auch gebeugter Mann. Das, stellte sich heraus, war Herr Rosen, schon 80 Jahre alt, mit seinem Schimmel 20 Jahre. Jeden Tag ging Herr Rosen mit seinem Pferd Willi spazieren und meist wanderten andere Tiere zur Begleitung mit. Seine einzige Angst war die, er würde vor dem Schimmel sterben, aber auch umgekehrt. Der kleine Hornochse war gar nicht mehr zu bremsen, nahm gar keine Rücksicht mehr auf die drei würdigen Gastgeberinnen. »Vater?« hatte Frau Mafelukow gefragt. Schon ging es mit einer anderen Sache los. »Tante Liligi, gab es nicht eine Frau, die sich eingebildet hat, in ihrem Zimmer lebe eine Maus, die jede Nacht die Wände abgraste und auch ihr schlafendes Gesicht? Wochenlang hat sie alle damit verrückt gemacht, man konnte vor Mausefallen nirgendwo mehr hintreten. Sie behauptete ja auch, das ganze Viertel hätte Angst vor dem Tier. Wie ist es nur ausgegangen?« Frau Mafelukow nickt. »Mutter.« Die drei Frauen haben einfach weiter Karten gespielt, aber nicht die Karten, sondern Herbert kaum aus den Augen gelassen und dabei mit den Kehlsäcken gezuckt, als würde es ihnen Spaß machen, als würden sie sich heimlich Zeichen geben. Ihre Gesichter wurden immer röter dabei. Herbert, wie er steigt und schwitzt und sich seiner Freiheit freut, während die Steinchen um ihn plätschern, voller Übermut in der Einöde. Er ist den drei, vier Frauen glücklich entronnen. Aber vorhin, da hat er noch mehr hervorgekramt, um Frau Mafelukow ohne Sinn und Verstand in die Vergangenheit zu locken. Sie würde ja doch nie wieder Herbert zu ihm sagen. »Das Liebespaar Hans und Ursula, Tante Liligi, wie hast du da gelacht? Hans hat wegen Ursula ein Haus gebaut und Ursula aber plötzlich wegen eines schwarzen Schlagzeugers Trommeln gelernt. Nach 3 Jahren war alles vorbei zwischen den beiden. Und was hat der traurige Hans getan? Eine wer weiß wie grobschlächtige Alpenstielbank in gebirgiger Gegend gestiftet, mit dem Spruch »In Memoriam, wunderbare Liebe 90 bis 93, Ursula und Hans«. Seitdem sieht man in der Nähe häufig einen lakritzschwarzen Salamander und eine hellbraune Kröte mit dunklen Flecken. Hier haben die Frauen ihre Kehlsäcke beben lassen wie noch kein Mal zuvor. Aufgestanden sind sie nicht, haben Karten gespielt, ohne den Blick von ihm zu wenden, wie er sich abmühte. Die mit den weißen Handschwingen, ach was, mit den Litzen natürlich, sagte, alle haben Angst davor. Wovor denn? Herbert wusste genau, wovor er sich fürchtete. Ob es schlau wäre, ein Sätzchen mit den alten Weibern zu plaudern? Etwas kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, weshalb sie den eigenartigen Vornamen hat? Weil ihre Eltern einen Ausgleich wollten für den Nachnamen, in dem alle Vokale bis auf das I vorkommen. A, E, U, O. Das hat Lilli erzählt über sich. Sehen Sie, das habe ich behalten. Die Frauen gaben keinen Ton von sich, starrten nur ohne Nachsicht schmunzelnd. Mutter und Vater, sagte Frau Mafelukow. Herbert hätte so gern ein bisschen getrunken. Man gab ihm nicht mal Wasser. Verzweifelt probierte er es mit einem Trick. »Geh nur, Tante Lilligi!« Wann schwitzte der kleine Lackaffe stärker? Vorhin oder jetzt? »Geh nur, die glatte schwarze Stadt mit den scharfen Lichtspalten«, hast du immer behauptet. »Denk dieses eine Mal nach. Der Palast mit dem Kronleuchter, groß wie ein Dienstmädchenzimmer«, vor der Eingangstür aus weißem Marmor die Wölfin mit zwei Menschensäuglingen, Romulus und Remus, gegenüber ein Schwan, ebenfalls mit Menschenzwillingen, die gerade aus dem Ei schlüpfen. Das wolltest du nie vergessen, diese Tiere mit den doppelten menschlichen Neugeborenen. Wir hässlichen Frauen haben da wohl Herbert den armen Teufel sehr erschreckt durch unser dumpfes, brummendes Lachen. Was sagte Frau Mafelukow diesmal? Man hört es im Gelächter nicht, kann es sich aber denken. Mutter und Vater. Natürlich, da lässt sie sich nicht aufs Glatteis führen. Herbert hat die Flucht ergriffen, das Weite gesucht, unsere kleine Lilligi aufgegeben. Jetzt wundert er sich über das zuckende Licht in der Landschaft. Es wird doch nur an- und ausgeknipst. Tief, tief atmet er durch in der Einsamkeit. Das tut gut, Herbert, nicht wahr? Das ist die Freiheit im grauen Geröll. Und wir sind weit, so weit weg von dir. Haha. Etwas geht Herbert natürlich im Kopf herum. Als er aufbrach, überstürzt aufbrach, konnte ihm Frau Mafelukow nicht die Hand geben, denn in der einen hielt sie den Stoffhund und in der anderen die Spielkarten. Aber sie hat gerufen, so laut sie konnte, »Hornochse! Hornochse!« Er hat sich zuerst wieder gekränkt gefühlt, aber nun, dort oben, wo es keine Menschenseele gibt außer ihm, da horcht er dem Klang nach, und auf einmal entdeckt er, dass es sich sehr bang anhörte, flehentlich. Auch, glaubt er, muss er sich ja das Wort Herbert für Hornochse einsetzen. Herbert, Herbert, so hat es in ihrem Kopf gerufen. Da erkennt er, dass er sie in ihrer Not allein gelassen hat und ihren Hilferuf nicht begreifen wollte, weil sie ja, hem, hem, in unserer lästigen, abscheulich dreifachen Obhut steht und da nun auch endgültig bleiben wird, allein auf der Welt, wie sie ist. Umso mehr begeistert sich Herbert an der grauen Eintönigkeit, an der starre und rasend schönen Übermacht des Steinigen im stumpfen und scharfen Glanz weit, so weit weg von uns, und hoch, hoch über ihm die Felszacken. Aus einem wächst Gestrüpp. Wie gut, dass er uns klobigen, rotgesichtigen Frauen entronnen ist, sagt sich da der kleine Lackaffe. Wir aber schmunzeln und passen auf unsere Lilligi auf. Wie artig sie gelernt hat, zur Geselligkeit und zum Schein die Spielkarten zu halten. Und was ist das? Hat Herbert in seiner übergroßen Freude und im ununterbrochenen Hochsehen nicht aufgepasst? Das teure Fernglas, das, ach Gott, nagelneue, aus den Händen gefallen, in die Senke zwischen den Felsbrocken gerollt. Schon stößt Frau Mafelukows Hornochse einen Schrei aus in seinem Unglück. Wie das wechselt! Jetzt ist der Lackaffe ein Pechvogel geworden. Hoffentlich achtet er genau auf seine Schritte, wenn er zwischen den Steinen herumsteigt, um das Glas zu suchen. Mit dem Gebirge ist nicht zu spaßen. O doch, sehr achtsam und zaghaft fluchend, klettert er abwärts. Ob die Steinböcke noch immer von ihrer schwindelnden Höhe herab geräuschlose Zeugen des Vorfalls sind? Herbert hätte es nicht gerade jetzt überprüfen sollen. Denn seht euch das an. Er ist mit dem Fuß umgeknickt. Irgendwas stimmt da nicht. Hat sich richtig verletzt in der Einöde dort oben. Und schleppt sich, ein bisschen zu wehleidig vielleicht, zu einem Stein, der aussieht wie ein Kinderstühlchen. Und es wird anschwellen, das Fußgelenk. Da gibt es kein Vertun. Damit wird er gar nicht mehr laufen können. Nicht laufen oder weglaufen können. Komm, Lilligi, sing dein Liedchen. Im Gebirg, im Gebirg. Diese Massen um ihn herum, Herbert nimmt sie erst sitzend richtig wahr. Die gewaltsamen Steinkörper, die hier zusammenstehen. Er spürt den Druck und die Verdrängung jeder anderen Herrschaft, diese aufgetürmten und herabgestürzten Felsen im Grauen drohen und blenden. Nichts anderes als das ist zugelassen. Ja, jetzt fühlt er das Pulsieren der Berge, unser kleiner Wanderer, jetzt hört er doppelt das fidele Hinabrollen von oben. Und was sieht er? Das Geröllfeld zwischen den beiden Hängen. Mordsblöcke, die nicht weiter konnten und liegen bleiben müssen und nichts tun, als auf ihre Zersetzung zu warten. Kleiner als Hundeschädel und größer andere als Särge und Truhen. Es könnten Skelettchen winziger Tiere sein und in Beton gegossene Bunkereingänge und alles Natur. Keine menschliche Produktion dabei, keine Menschenhand, keine Menschenseele. Und keine, wollen wir doch hoffen, menschlichen Überreste. Nur Herbert mit seinem Knöchel, der schon dreimal so dick wie eben ist, und der kahle Hang voll von grauen Felsvögeln oder Gesteinssplittern, die ununterbrochen zwitschern und besorgt vor sich hinflüstern. Ja, da denkt er, und täte es besser nicht in diesem Moment, dass er eigentlich in Frau Mawelukows Kopf hockt. Es war nur so eine Flause, aber nun wird er sie nicht mehr los. Wie sollte man da nicht schmunzeln über das Herrlein? Genauso durchfährt es unseren verflossenen Gast, der noch nicht mal nach unserem Kartenspiel gefragt und keinmal gekiebitzt, nur auf unsere Busen, die rechte Majestäten sind, geglotzt hat, als wären es Steine des Anstoßes, bloß weil ein veritables Doppelkinn darüber sitzt. Sind wir nicht groß, dick und ansehnlich? Erscheinen wir der Welt nicht als starke, erfreuliche Gestalten? Aber wir verzeihen ihm. Er hat Schmerzen, die immer stärker werden, schon bildet er sich ein, es könnte eine Art Fieber hinzukommen. Heiß wird ihm und kalt wie dem Felsen, wenn er verwittern soll. Hockt also in Lilligis leerem Kopf oder verwechselt ihn mit der Landschaft, humpelt durch ihr grau versteinertes, ausgeleertes Gedächtnis. Dumm von ihm. Bewegung macht den Schaden nur noch größer. »So würden die tückischen Weiber von Anfang an über mich tratschen und Gericht halten«, sagt sich Herbert, »und könnten sie mich überwachen?« Sie täten es. Der Knöchel schmerzt so sehr, dass er sich vorsichtig fallen lässt. Plötzlich hat er das Gefühl, zu Hause würden ihn drei Unglücke erwarten. Was könnte das sein? Ein Seitensprung seiner Frau, zusammen mit dem Bankrott seiner kleinen Installationsfirma und dem Tod seines treuen Felix? Da drüben aber, vor den abgeschabten und entblößten Flanken, vor den untadeligen, von Pflanzen noch kaum überkrochenen Schuttkegeln zwischen all den runtergerollten und gesackten, geströmten und geglittenen Felstrümmern? Ist das nicht der versteinerte Hintern der hopsenden Frau, die Enten und Schwäne vor dem Verderben retten wollte? Schon geht es weiter, hier neben den Blöcken unter zerstörerischen Algen, Flechten und Moosen, die leise, leise, wie andererseits Wind und Eis, Wasser und Schwerkraft ihre Angriffe auf die stolzen Bergmassen betreiben, Sie benagen und zerlegen, zu Fugen aufreißen, in Bruchstücken absprengen. Herrn Rosens verwitternde Tierprozession. Vom Pferd an immer kleiner werdend wie alles hier, immer kleiner. Ein Durchfluten der Landschaft mit Licht und Dämmern, mit Leuchten, Erzittern, Entzücken und Liebe, erfleht er jetzt. Unser kleiner Lackaffe. Ein Grollen hört er wie das eines Gewitters oder das Brüllen eines Löwen. Und was sieht er? Die kreischend rot gekleideten Männer vom Notdienst. Sie tauchen nebeneinander aus einer Felsspalte, vielmehr über einem nicht wahrgenommenen Vorsprung der Wand auf. Herbert winkt mit beiden Armen, sie stehen am oberen Rand des Schuttkegels. Aber es sind ja gar nicht, hem, hem, die Sanitäter. Es sind drei, nein, vier andere Wesen mit allerdings feuerrot umrandeten Augen und Kehlsäcken. Sie kommen näher, zügig und gemächlich, auf hohen Beinen in versetzter Reihe. Ruckartig bewegt sich ihr gewaltiger Schnabel. Unaufhaltsam, ohne den Abstand zueinander zu ändern, kommen sie auf Herbert, der sich an seinem Stein festkrallt, zu und sich nicht rührt und kaum mehr atmet. Er möchte sich totstellen, hem, hem, denn er hat sie erkannt. Sie fressen Schlangen, Frösche, junge Vögel, Insekten, kleine Säuger und leben in der Savanne, versucht er sich zu beschwichtigen, wider seine bessere Ahnung. In ihrem großräumigen Jagdrevier, stammelt er vor sich hin, stöbern sie nach einem Steppenbrand tote oder schwer verwundete, vom Feuer geröstete Tiere auf. Ihr dumpfes Brüllen wird häufig mit dem von Löwen verwechselt. Sie haben, schluchzt Herbert, ein spezielles Jagdverfahren im Familienverband. Oh ja, Herbert, das Mondkalb, erinnert sich. Und wie er sich erinnert. Das immerhin hat er unserer Lilligi noch voraus. Er starrt auf die scheußlichen Kehlsäcke, die unter diesen Vögeln jedoch als Schmuck gelten. Sie sind mit Recht stolz darauf. In präzis auseinandergezogener Linie kommen sie auf ihn zu. Herbert spricht jetzt aus, was er seit den Kindertagen mit Frau Mafelukow nicht mehr gesagt hat. Den schönen, grausig berauschenden Satz. Dann naht sich die Treiberkette der Hornraben. Dann naht sich die Treiberkette der Hornraben. Und Herbert konnte ihn damals nicht entrinnen, denn er war auf einmal ein kleines, verletztes Säugetier. Ja schon, aber auch sie, die bösen, sehr bösen Hornraben, kamen nicht weiter als bis zu diesem Satz. Hier oben natürlich, wo ganze Berge zu Bruch und zugrunde gehen, da gelten andere Gesetze. Das wollen wir meinen. Da kennt sich der Kleine nicht aus. Doch was für eine Reue in Herbert zum Schluss, als ihm schwant, dass sich Lilligi, wie mussten wir da alle drei schmunzeln, in ihrer Not mit aller Kraft bemühte, ihn zu warnen, nämlich Hornochse, Hornochse rief, Hornrabe, nicht Herbert, Hornrabe, aber rufen wollte. Hem, hem. Alle haben Angst davor.
Die am letzten Dienstag verstorbene Brigitte Kronauer las Im Gebirg. Eine Erzählung aus dem bei Reklam 2010 erschienenen Band Die Tricks der Diva.